Herzlich willkommen zu den Lästerschwestern nach einer Woche Pause hier in diesem Podcast. Da wird über die Social-Media-Branche gelästert von Leuten aus der Branche. Wir gucken uns den ganzen Shit an, damit ihr ihn nicht gucken müsst und trotzdem mitreden könnt. Wer hatte Beef? Was war viral auf Twitter? Was ging auf Twitch? Was auf YouTube? Was auf TikTok? Ich bin Robin Blase, YouTuber seit 2006. Krank, dass man vielleicht an meiner Stimme hört. Letztes Mal warst du krank, als du hier dabei warst. Du wächst uns einfach ab.
Ja.
Hallo Josef, schön,
Hallo.
Dass du heute hier dabei bist.
Danke für die Einladung.
Ich war jetzt eine Woche im Urlaub, deswegen ist letzte Woche die Folge ausgefallen und habe mich dann im Urlaub erkältet, so wie man das macht. Und jetzt habe ich aber gedacht, ich muss trotzdem, obwohl meine Stimme krass belegt ist, heute eine Folge aufnehmen, weil wie immer, wie das ist, wenn ich im Urlaub bin, passiert viel. So, Menschen, die tot sind, kommen wieder zurück zu den Lebenden über Ostern. Das ist, man hätte sich das nicht besser ausdenken können. Und ich war nicht da.
Wer ist denn jetzt wiedergekommen?
Ganz viele Leute. Ich wollte erstmal drüber reden, wie es dir so geht. Was machst du so?
Zu viel gleichzeitig. Ich habe jetzt gerade, bin ich im Schnitt meines längsten Experimentes jemals. Das ging ein Jahr lang. Das Video ist auch entsprechend länger, weil es krass aufwendig war. Leider ist die Studienlage zu dem, was ich gemacht habe, etwas dünn. Deswegen musste ich viel selbst recherchieren und gucken und muss dann immer sehr viel einordnen, damit die Leute wissen, das hat er erlebt, aber das ist nicht bewiesen oder das hat er erlebt, aber die Grundlagen sind dafür noch nicht gegeben und es gibt keine Langzeitstudien, bla bla. Also das war einfach viel, viel, viel Recherche. Das kommt am 22. April. Das war oder ist gerade einfach sehr anstrengend, wird hoffentlich Spaß machen und ich schreibe gerade ein Hörspiel für 1 Live, ein Horrorhörspiel. Das macht auch Spaß, aber die Deadlines sind krass. Deswegen, ja, es ist viel los gerade.
Viel los. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast und heute hier dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, wer ist zurückgekommen von den Toten? Stefan Raab, Bibis Beauty Palace, Melina Sophie, der Bundeskanzler ist jetzt auf TikTok. Das und mehr. Darum geht's in der heutigen Folge. Und wir fangen einmal an mit der Sache, die ich dich schon mal richtig absurd fand. Dachte so, ach krass, geiler April-Scherz. Stefan Raab.
Wer ist das nochmal?
Stefan Raab. Das ist für die Leute, die diesen Podcast hören, denken so, hey, wer ist Stefan Raab? Ist doch kein Influencer, kenne ich nicht, nie gehört. Stefan Raab hat jahrelang TV Total moderiert und war so das Gesicht von ProSieben, bevor es Joko und Klaas gab für alle jungen Menschen.
Ja, gut.
Stefan Raab ist quasi der Joko und Klaas
der Neuzeit.
Und das, was ich am meisten mit Stefan Raab verbinde, ist, wenn Leute wie YTT bei TV Total damals eingeladen waren und so die einige der ersten so Influencer-Auftritte im Fernsehen waren bei TV Total bei Stefan Raab. Und Stefan Raab jedes Mal so krass condescending, so,
was verdient man denn da?
Wie damit kann man Geld verdienen? So, wie viel Geld verdient man da? Sag doch mal, wie verdienst du?
So. Ich erinnere mich deutlich, ja.
Und dann war er aber ja jahrelang weg, beziehungsweise war im Hintergrund immer noch als Produzent dabei und hat ja in der Vergangenheit jetzt auch mit in seiner Rolle als Produzent, er hatte doch diese Show, die Knossi auch moderiert
täglich
hat.
Täglich frisch geröstet mit
genau.
Knossi. Da hatte ich ja im Freundeskreis Menschen, die daran gearbeitet haben, deswegen habe ich da viel von mitbekommen.
Und das war ja eine Stefan Raab-Produktion, also
ja.
Der ist zwar nicht mehr vor der Kamera, aber hinter den Kulissen immer noch als Produzent unterwegs gewesen und das heißt, er hat auch schon mit Influencern noch Kontakt jetzt gehabt und mit denen zusammengearbeitet. Hat sich aber jetzt gerade vor kurzem mit seiner bisherigen Produktionsfirma irgendwie getrennt und jetzt was Neues gegründet. Und deswegen war das ein bisschen absurd. Also was ist passiert? Es gab einen TikTok und einen Reel und also irgendwie haben sie auf jeder Plattform hochgeladen. Ein Video auf jeden Fall, wo Elton über einen See rudert und dann auf angeblich Stefan Raab trifft, aber man sieht ihn nur von hinten. Und die irgendwie so eine Wette machen, so ein bisschen von wegen so Elton, wenn du es schaffst, dass ich irgendwie in 3 Tagen 9 Millionen Follower habe. Und die 9 Millionen machen sie, glaube ich, fest daran, weil Pamela Reif 9 Millionen Follower hat. Was auch irgendwie so ein weirder Shoutout ist, so warum Pamela Reif, aber egal. Und wenn du das schaffst, dann komme ich wieder.
Mhm.
Und das ist relativ viral gegangen und tatsächlich auf Instagram hat das auch richtig gut funktioniert. Also da haben die irgendwie 2,9, ich glaube jetzt gerade sind es nur 2,8, also vielleicht hat auch wieder welche verloren. Follower gewonnen und auf TikTok immerhin auch 250.000.
Mhm.
Dafür, dass das so das allererste TikTok war, was auf dem Kanal hochgeladen wurde, auch ziemlich krass mit direkt 4,5 Millionen Views und so.
Mhm.
Aber natürlich weit entfernt von den 9 Millionen. Und da haben sich dann auch direkt Leute drüber lustig gemacht und meinten so, haha, du bist ja nicht mehr so relevant und so, warum willst du jetzt Influencer werden?
Sorry, kurzer Einschub. Sie haben Pamela Reif genommen, weil das die größte Influencerin Deutschlands ist auf Instagram. Sie hat die meisten Follower von allen, sehe ich gerade auf Nindo.
Aber, also, ja, also, okay, gehe ich mit.
Weil das wäre ja die Schlagzeile gewesen, zu sagen, Stefan Raab ist jetzt der größte Influencer Deutschlands.
Ja, aber ich würde dem so ein bisschen widersprechen, weil es gibt Fußballer aus Deutschland, die haben mehr Follower auf Instagram.
Okay, und also Nindo zeigt es nicht an. Also ich bin gerade in den Deutschland-Charts Instagram. Philipp Lahm ist auf der 2.
Aber
sie ist auf der 1 mit 9,3 und das größte Follower-Wachstum des letzten Monats hatte Stefan Raab, der ist auf der 1 bei Followerwachstum mit 2,7 Millionen. Hat auch die meisten Likes auf einem Reel diesen Monat erzeugt und die meisten Views auf einem Reel. Alles Stefan Raab.
Also, Nindo unterschlägt, glaube ich, hier ein paar Sachen. Sorry, wieso?
Ja, klar.
Aber Toni Kroos hat auf Instagram 45 Millionen Follower.
Okay, läuft der vielleicht unter internationale Accounts?
Das kann sein, aber er ist ja auch ein Deutscher. Ne? Aber er spielt ja jetzt beim Real Madrid. Vielleicht nehmen die nur Fußballer auf, die noch in Deutschland spielen. Ich weiß es nicht.
Also Philipp Lahm ist auf der 2, deswegen wäre das naheliegend. Aber gut, vielleicht haben sie bei Nindo
ist ein bisschen
geguckt.
Seltsam, aber bei Nindo werden nur Fußballer angezeigt, die kleiner sind als Pamela Reif. Aber es gibt Fußball-Accounts, die mehr Follower haben. Da bin ich mir sehr sicher. Also bei Follow, ich habe jetzt gerade Toni Kroos Account geöffnet. Mhm. Der hat mehr.
Gut, ich bin was Fußballer angeht, glaube ich, total raus. Da kenne ich mich nicht aus, aber das ist ja ein guter Hinweis. Dann haben sie vielleicht wirklich im Bereich Influencer geguckt und vielleicht spielt Toni Kroos nicht in diesem Bereich, weil er Fußballer ist, in erster Linie internationaler. Und Philipp Lahm ist jetzt vielleicht bei Influencer, weil er nicht mehr aktiv spielt.
Ja, aber Pamela Reif macht ja auch Content, der international geguckt wird. Also ich, keine Ahnung, also ich bin...
Schwierig.
Ich finde es immer noch keine so clean Definition, weil es gibt auch Accounts aus Deutschland, die mehr Follower haben, die halt englischsprachigen Content machen.
Okay, also wenn wir mal davon ausgehen jetzt, wenn wir das ernst nehmen, was du gerade gesagt hast, dass Stefan Raab nicht so viel Ahnung von Social Media hat. Moment.
Oder das Team. Ich weiß nicht, vielleicht kannte ich einfach Pamela Reif und haben gedacht, das nehmen wir jetzt als Zahl, das klingt gut. Ich fand es ein bisschen willkürlich, aber egal. Vielleicht haben sie einfach Nindo als Plattform genommen, das ist ja auch okay, und haben das daran festgemacht und dachten, wir werden größer als die.
Das wäre jetzt meine Vermutung tatsächlich.
Das kann wirklich sein. Das ist ja auch cool. Ja, auf jeden Fall war 9 Millionen das Ziel, haben sie nicht erreicht. Zwischenzeitlich haben sie, das ist eigentlich ein Thema, über das wir gar nicht mehr reden wollten, den Anzeigenhauptmeister dann da mit reingezogen und haben mit dem noch irgendwie ein Video produziert für den Account. Was ich schon wieder ziemlich problematisch finde, wobei dann gleichzeitig so ein bisschen die Frage aufkam, vielleicht ist der Anzeigenhauptmeister ein Gag von Stefan Raab. War dann zwischenzeitlich eine Verschwörungstheorie. Plus eine weitere Sache, die damit einhergezählt hat, war 3 Tage später, war halt der 1. April. Und dann haben Leute gesagt, okay, das ist ein April-Scherz. Und man sieht in dem Video ja Stefan Raab gar nicht, sondern nur von hinten so eine Silhouette. Und dann war die nächste Theorie, das ist Klaas. Das ist eigentlich nur ein April-Scherz. Stefan Raab hat damit gar nichts zu tun. Und okay. Die haben irgendwie nur Elton dafür rangeholt. Lustigerweise ist Elton jetzt wenige Tage später von ProSieben gerade gefeuert worden.
Stimmt.
Aber weiß ich auch nicht, ob das miteinander zusammenhängt. Ich schätze mal nicht. Aber ja, auch ganz weird. Auf jeden Fall kam dann halt raus, es war wirklich Stefan Raab. Es war kein April-Scherz. Es hat auch nichts mit dem Anzeigenhauptmeister zu tun. Und das Ganze war irgendwie nur eine Ankündigung für einen Boxkampf.
Ja.
Und das fand ich dann wiederum im Vergleich zu den ganzen Theorien drumherum ultra enttäuschend.
Ich auch. Vor allem, er hat schon zweimal gegen sie geboxt. Er hat schon zweimal verloren. Und sein großes Comeback ist jetzt, dass er nicht damit klarkommt, dass er gegen die Frau zweimal verloren hat und will nochmal boxen. Also was soll das? Ich verstehe es nicht.
Sind die beide 10 Jahre älter? Sind die überhaupt beide fit genug noch? So? Ist das so wie Logan Paul, Jake Paul, der jetzt hier gegen Mike Tyson boxt mit im Alter von 60 oder sowas?
Ja, es ist ganz seltsam.
Hatte, glaube ich, KSI jetzt auch als April-Scherz gemacht, so er boxt gegen George Foreman, der halt irgendwie schon 80 ist oder sowas, um sich drüber lustig zu machen, wie absurd das eigentlich ist, dass jemand halt einfach einen 60 Jahre alten Mann verprügelt. Ich meine, Mike Tyson ist immer noch Mike Tyson, aber der ist trotzdem 60 Jahre alt.
Ja. Aber weißt du, was mir persönlich auf diesem Instagram-Account so am unangenehmsten aufgestoßen ist? Ich habe das letzte aktuelle Foto von ihm, wurde ja gepostet, wo er da super übergewichtig sitzt, irgendwie, ne, KI gebaut.
Ja, ja, ja.
Oder maskiert oder was auch immer. Und unter dem Account tummelt sich wirklich jeder fucking Werbeaccount. Und also erstmal Sophia Tomala und Gülşah Kams wollen das Ding moderieren und schreiben da. Danach ist aber irgendwie hier Smilo Dogs und DBK und Astra Bier und Ford und alle möglichen, die einfach das nutzen als Werbeplattform für sich selber. Und das ist, ich weiß nicht, finde es irgendwie so unangenehm, das dieses halt Anbiedern
einfach,
da.
Das ist heutzutage so. Du kannst einfach, also auch internationale Videos, weißt du, ich habe jetzt gerade gestern irgendwie so ein viralen, ich weiß gar nicht mehr, ob es ging, irgend so ein virales TikTok gesehen. So international auf Englisch, ne? Was ist der Top-Kommentar, der mir angezeigt wird? Weil TikTok ja die Kommentare auch nach Sprache filtert, ne? Also du siehst ja immer die deutschsprachigen Kommentare zuerst, wenn du auf die Kommentare klickst. Rewe Ruhrgebiet. So kommentiert er so, darf er das? Und so, haltet die Fresse bitte, sorry. Geht weg aus meinem TikTok-Account.
Ey, der einzige Kommentar, der okay ist hier in dem Rahmen, ist Deutsches Kinderhilfswerk. Regina Halmich ist nicht nur für uns Botschafterin und stark für Kinderrechte, sondern hat Raab ja auch schon zweimal geschlagen. Viel Erfolg, Regina.
Ja, also ich werde mir diesen Bock nicht angucken. Nein. Ich finde das nicht spannend. Ich muss sagen, ich finde, Stefan Raab kann man für viele Sachen kritisieren. Und ich meine, der kommt auch noch aus so einer anderen Fernsehzeit.
Ja, natürlich.
Ich glaube, wenn man sich da viele Sachen aus der Vergangenheit raussuchen würde, vieles davon ist der heutigen Gesichtspunkt wahrscheinlich nicht mehr so geil.
Ist natürlich aber auch sehr unfair, weil es ja teilweise 20 Jahre
voll,
her ist. Ne?
Voll. Und ich weiß aber nicht, ob er sich da verändert hat, ehrlich gesagt. Das muss er halt zeigen. Aber trotzdem, ne, also dass ich meines Erachtens auch gar nicht, um ihn irgendwie zu kritisieren, sondern einfach, um es in den Kontext zu setzen. Mhm. Und man kann sicherlich das sozusagen mit so einer nostalgischen Brille sehen, von wegen so früher, als wir alle Kinder waren und fanden wir TV total geil. Mhm. So, man kann es aber auch mit so einer modernen Brille sehen und sagen so, ich weiß nicht, ob das, was er damals gemacht hat, so gut gealtert ist und ob das jetzt heute nochmal so funktionieren würde. Aber vielleicht hat er sich auch weiterentwickelt, weiß ich nicht. Ne? Was ich aber sage, ist so, egal wie man Stefan Raab findet, ich glaube, was man schon sagen kann über ihn, ist, dass der ziemlich kreativen Shit gemacht hat im deutschen Fernsehen.
Ja,
und
klar.
Das, was Joko und Klaas jetzt heute machen, das war er damals. Und der hat schon echt viel für Deutschland oder so quasi für das deutsche Fernsehen, für die Entertainment-Branche getan und war immer eine sehr kreative Kraft, so, ne? Und auch gerade so dieses ESC-Thema und so, wo er sich jetzt anscheinend auch wieder mit beschäftigt.
Klar.
Da hat er schon auch viel für diesen Wettbewerb getan.
Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich Joko und Klaas in der Form nicht.
Das vielleicht sogar, ja. Und deswegen finde ich eigentlich ein Comeback spannend, so, um einfach zu gucken, wie performt der in einem 2024? Hat der immer noch diese Magie und hat er sich weiterentwickelt? Und wenn es dann am Ende einfach nur so, ich boxe eine Frau, ja, okay, cool, schön, viel Spaß.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber ich weiß auch nie, warum Leute so zurückkommen, ob das wirklich ist, weil man so eine, ich meine, es gibt ja Leute, die sind solche Rampensäue, die brauchen einfach das Publikum. Das geht ohne nicht. Und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn du für dich dann immer wieder einen Weg findest, dich und deine Kunst zu präsentieren. Ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, dass er wegen Geld zurückkommt. Also der Mann hat so viele Immobilien und also ich glaube, dem geht's gut.
Also auch als Produzent wird der mehr verdienen, als er jetzt einmal irgendwie mit so einem Boxdeal da verdient.
Ja, also deswegen, vielleicht wollte der einfach nochmal, weiß ich nicht. Oder das einzige Ding in seinem Leben, womit er nicht zufrieden ist, ist, dass er damals zweimal verloren hat.
Das kann echt sein.
Was ich sehr schwach fände. Aber na gut.
Na gut.
Wenig Begeisterung. Also falls ihr Bock darauf habt und euch darauf freut, habt viel Spaß damit. Wir sind nicht begeistert, aber das heißt ja nicht, dass ihr es nicht genießen könnt, wenn ihr wollt.
Voll. Was ich gleichzeitig jetzt gerade genieße, ist natürlich Drama. Genieße ich immer. Rund um Julienko und Bibis Beauty Palace. Wir hatten letztes Mal, Julian und Tanja haben sich getrennt.
Mhm.
Und er hat ja ein Statement dazu gemacht, also finde ich, ein relativ reflektiertes und erwachsenes Statement gemacht. Und jetzt gab es aber mal wieder typisches so Instagram-TikTok-Drama.
Mhm.
Nämlich die Leute haben analysiert, was Tanja so liked. Und Tanja hat wohl angeblich,
meine Güte,
sagt zumindest ein sehr beliebter Instagram-Account namens T-Talker, Videos geliked, in denen es darum um Narzissmus ging.
Okay.
Also das ist alles. Mhm. Also nicht von wegen so, Julienko ist ein Narzisst, sondern Videos einfach so, keine Ahnung, so, hey, daran merkst du, dass dein Partner ein Narzisst ist oder sowas. Und das hat sie halt geliked. Und dann Leute sofort, aha, das heißt also, Julienko ist ein Narzisst. Das ist ihre unterschwellige Kritik für uns Internetdetektive, damit wir das rausfinden.
Mhm.
Und ja, daraufhin hat Julienko in einer Story auf eine Frage reagiert, wo jemand meinte, ey, viele sagen, dass du ein Narzisst bist. Was sagst du dazu? Darauf hat er geantwortet, man darf auch nie vergessen, dass da draußen Menschen sitzen, die mich nicht kennen, sich aber ein Urteil über mich erlauben. Na klar, gehört das dazu, also aber wirklich kann man sich trotzdem nicht dran gewöhnen. Ich werde, wenn ich in Deutschland bin, wieder zum Psychologen gehen und möchte Dinge aufarbeiten, an mir selbst arbeiten und auch das Thema Narzissmus behandeln.
Stark.
Sollte ich wirklich narzisstische Züge haben, dann möchte ich natürlich daran arbeiten und niemanden damit verletzen. Also auch da wieder.
Gute Reaktion.
Überraschend reflektierte Reaktion von Julienko.
Meinst du, der hat inzwischen vielleicht hat er das selber hinbekommen, will ich ihm gar nicht absprechen. Aber meinst du, der hat inzwischen auch einfach ein gutes Beratungsteam, so wie das viele amerikanische Promis ja auch haben, was ja total Sinn machen würde?
Ich habe das in Deutschland noch nicht so wirklich mitbekommen. Also die meisten Managements, mit denen ich so zu tun habe, also auch als, ne, ich habe ja als Creator war ich auch noch nie in so einem Management, deswegen kann ich das nicht sagen, aber auf der buchenden Seite, ne, oder den Kontakt, den ich habe zu anderen Agenturen und so weiter, sind die meisten Managements in Deutschland einfach richtig scheiße. Also gerade was so also Absprachen angeht, Terminkalender angeht, die Fähigkeit einfach nur fucking E-Mails zu beantworten angeht. Wirklich, also ich sage dir, 80% aller Managements in Deutschland mindestens sind absoluter Müll, wenn man mit denen zusammenarbeiten will. Also ich glaube, die meisten Creator wissen das vielleicht auch einfach gar nicht oder es ist ihnen egal, weil es immer noch besser ist, als es selbst machen zu müssen. Aber was wir schon für Sachen erlebt haben oder auch mitbekommen haben von anderen, wo halt einfach Zusagen gemacht werden und dann so, wups, ich habe gar nicht in den Kalender geguckt und die Creatorin ist da eigentlich im Urlaub oder so einfach E-Mails nicht beantworten für Wochen und so weiter. Also es ist einfach, warum hast du überhaupt Management? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Deswegen, vielleicht ist deren Job in Wirklichkeit auf der anderen Seite zu sitzen und den ganzen Tag nur die Leute zu beraten. Das kann auch sein. Aber die meisten Managements, denen traue ich das nicht zu. Gerade wenn ich auch aus Mediakraftzeiten und so weiter, kann mir nicht vorstellen, dass sich das groß verbessert hat, weil das größtenteils auch immer noch dieselben Leute sind, die damals in dieser Branche gearbeitet haben, die halt jetzt im Management arbeiten.
Ja.
Es gibt einige sehr, sehr gute Managements, mit denen ich es extrem schätze, zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Richtig tolle Leute, die super professionell sind, aber es gibt halt auch einfach eine Menge Scheiße. Ja, deswegen, also ich... Und aber selbst die Leute, von denen ich weiß, dass die gut sind, da fällt mir nur ein einziges Management ein oder vielleicht zwei, wo ich mir vorstellen kann, dass die wirklich richtig PR-Beratungen und solche Sachen machen. Kann ich mir bei vielen anderen nicht vorstellen. Die sind auch ganz oft jetzt inzwischen wieder auf Masse aus und haben irgendwie 30 Leute unter Vertrag.
Oh, okay.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die Zeit hätten. Ich meine, jemand wie Julienko ist sicherlich wichtig für so ein Management. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, was für ein Management der ist. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand das für ihn so schreibt und sagt, poste das mal so.
Ja, dann hat er es einfach raus. Er ist bei T-Quest Management, von denen ich vorher noch nicht gehört habe, aber ich da sind nicht. Unter anderem Affe auf Bike.
Aha, okay. Naja.
Und Tanja Mag, das ist seine Ex-Freundin, ne? Tanja Makric.
Ja.
Makric, Entschuldigung. Die anderen erkennen ich nicht.
Aber das wäre aber auch richtig geil, wenn das eine Management gesagt hat, so, ey Tanja, kannst du mal bitte Videos über Narzissmus liken? Damit Julienko da eine gute Story machen kann, wo er reflektiert mit dem Thema umgeht. Alles geplant.
Das ist total, es ist so gestört, dass man einfach nichts mehr, dass man hinter allem was vermuten möchte oder auch muss, weil es einfach die, also gerade Julienko lebt natürlich auch in so einer unfassbaren Fake-Welt und die, wie, es geht ja wirklich darum, sich zu inszenieren, die ganze Zeit. Also ist ja total logisch, dass du jetzt auch sofort denkst, Moment, aber ist vielleicht das und das passiert, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er nicht einfach von jetzt auf gleich dachte, ich mache jetzt hier mal ein gutes Statement zu.
Ja, das beste Statement hat aber Bibi gemacht. Die nämlich instant aus der Versenkung auch wieder auferstanden ist, ab dem Moment, wo Julienko und Tanja sich getrennt haben. Und also, ich sage nicht, dass sie sich gemeldet hat, weil die sich getrennt haben. Aber was ich glaube, ist, dass sie sich gemeldet hat, weil es der perfekte Zeitpunkt war, um sich zu melden.
Mhm.
Also, einfach dadurch, dass durch die Trennung plötzlich wieder alle darüber reden, war das der perfekte PR-Zeitpunkt, um dann eine Story zu posten. Weil die Story, die sie gepostet hat, war auch jetzt wirklich einfach nicht... Also das war jetzt nicht irgendwie was Aufwendiges so, wobei sie so ein bisschen hat aussehen lassen, von wegen, als hätte sie sich richtig Gedanken gemacht, so über ihre große Comeback-Story. Sie hat einfach nur ein Ding gepostet, wo sie ein bisschen
eine
was
Story
erzählt.
War das, ne?
Eine Story gepostet und auch also ein Foto, wo sie dann auf die Story verweist einfach, wo sie auch einfach komplett wieder anders aussieht, ne? Also sie sieht einfach, ich würde einfach sagen, erwachsener aus. Und sie hat so diesen, das hatten wir damals auch schon gesagt, bei diesem Bild einfach wie so eine Mom einfach. Sie ist jetzt einfach so eine Mom. Sie hat dieses Bild gepostet und auf die Story verwiesen und in der Story hat sie erstmal viel über vegane Ernährung gesprochen.
Überraschend.
Über Yoga. Und dann hat sie zuletzt Bücherausschnitte geteilt von Erich Fromm. Das, was
aber nicht die,
Leute...
nicht die richtigen, würde ich sagen. Das war nicht die Kapitalismuskritik von Fromm.
Ja, aber ich habe auf Twitter auf jeden Fall ein paar Tweets gelesen von Leuten, die meinten so, holy shit, so Bibis Beauty Palace teilt Erich Fromm. Also
hätte man nicht gedacht.
Ja, kapitalismuskritische Posts von Bibi, wie gesagt, die Ausschnitte hat sie nicht geteilt, aber sie hat aus Die Kunst des Liebens, glaube ich, was geteilt. Aber,
ich glaube, das ist auch sein bekanntestes Buch, wo es ja... Genau, um die verschiedenen Formen von Liebe geht, aber auch tatsächlich um Liebe zu Gott. Der war ja super christlich, Erich Fromm. Deswegen, ich weiß nicht, sie wird sich ja vielleicht ihre Sachen rausgezogen haben, aber wer weiß, vielleicht wird sie auch noch...
Ja, aber warte, ich versuche mich gerade zu erinnern, das ist schon wieder eine Woche her, aber ging es in dem Ausschnitt nicht darum, dass wir im Konsum keine Wahl haben, weil die Produkte im Supermarkt ja auch alle von den gleichen Konzernen sind und es ist für die Illusion der Wahl oder sowas. Irgend sowas war, glaube ich, der Inhalt.
Ah, okay, das ist aber nicht aus dem Buch von Erich Fromm, soweit ich weiß. Oder ich meine, es ist 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe, also deswegen keine Ahnung.
Also ich hab den Ausschnitt gefunden,
ja.
Screenshot aus der Story, das war dann, glaube ich, einen Tag später oder so. Die Fiktion der persönlichen Freiheit blüht am meisten im Bereich des Konsumierens. Der Kunde ist König im Supermarkt und auf dem Automobilmarkt. Viele Marken von jeder Ware lauern auf seine Gunst. Nach monatelanger Werbung im Fernsehen kauft er schließlich... Und kommt sich dabei als starker Mann vor, der in scheinbar völliger Freiheit wählt zwischen Waschmittel A, B, C, die alle, wie politische Kandidaten vor dem Wahltag, um seine Gunst bitten. Der König Kunde bemerkt nicht, dass er das Angebot nicht beeinflussen kann, dass die angebliche Wahl keine wirkliche Wahl ist, weil die verschiedenen Marken fast genau gleich, manchmal sogar von der gleichen Firma hergestellt sind. Man kann dies in allgemeinem psychologischen Gesetz formulieren. Je größer das Gefühl der Ohnmacht und der Mangel an echtem Willen, desto mehr gedeiht entweder die Unterwerfung oder der zwanghafte Wunsch nach Befriedigung des spontanen Impulses sowie das Beharren auf der freien wilden Entscheidung.
Das heißt, Bibi ist jetzt doch Sozialistin. Das also, ist natürlich krass. Also das wäre ja ein krasser Switch von Influencerin zu veganer Sozialistin.
Also ich weiß jetzt nicht, ob Sozialistin das Wort ist, das ich wählen würde. Ich hätte jetzt einfach gesagt, basierend auf dieser Story, wir haben so diese Nadel, ne, so dieses Pendel zwischen, ist Bibi jetzt Vogue oder ist Bibi so eine verschwörungstheoretische ESO-Mom? Mhm. Und bei mir hat es bei diesem Statement, was sie zuletzt gepostet hatte, als sie zum ersten Mal wieder da war, jetzt Anfang Januar, da habe ich so ein bisschen mehr die Nadel so in Richtung, ah, das könnte auch so in so eine weirde verschwörungstheoretische Sache abdriften, weil da ja so ein paar Zitate drin waren, die waren so ein bisschen so, hä, wer bin ich eigentlich? So, was ist die Welt? Was ist das Leben? So, und jetzt nach diesem Ding denke ich wieder so, vielleicht ist Bibi einfach, hat sie einfach so, okay, Tierleid ist mir wichtig, so, ich bin jetzt vegan und Yoga und...
Ich weiß, wenn ich ja denken
so,
muss...
Die Welt ist kaputt, ich möchte was dagegen tun.
Ich meine, es gibt ja, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Mir fällt gerade Jonas Ems auch ein, der ja seinen Hauptkanal so wirklich so einem positiven Aufklärungskanal gemacht hat. Ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten, wenn du so alles erreicht hast im Leben. Ich meine, die Frau ist super reich, die muss wahrscheinlich in ihrem Leben nie wieder arbeiten, wenn sie nicht möchte. Der geht's gut, die hat zwei Kinder, ihre Ehe hat zwar nicht geklappt, aber so, ne, die hat ihren neuen Freund, ich glaube, die ist glücklich. Und dann gibt's wahrscheinlich den Punkt, wo du entweder weißt, du musst nie wieder was tun oder wo du auch wirklich dann das Gefühl hast, weil du so glücklich bist und so in dir ruhst, dass du denkst, ich möchte jetzt auch etwas zurückgeben. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht ist das ihre Art und Weise, das zu tun. Und wenn sie das schafft und da wirklich einen Weg findet, auf die Art und Weise so eine super positive Influencerin zu werden, dann kann ich das nur begrüßen. Das finde ich ganz toll.
Auf jeden Fall. Also heute ging auch wieder eine Story online. Da redet sie darüber, wie sie 18 Mal mit sich selbst umgeht, dass sie sich versucht zu lieben, wie sie ist.
Super wichtig und schwierig.
Ich bin gut genug. Ich bin gut, genauso wie ich gerade bin. Ich versuche nicht mehr ungeduldig mit mir zu sein. Also sie wirkt wirklich sehr happy mit sich. Dann zeigt sie, was sie Yoga macht mit der Kindspose.
Das klingt für mich so ganz von außen deutlich aufgeräumter als ihr ehemaliger.
Voll. Sie versucht ihren Atem bewusst wahrzunehmen, sie redet viel über Achtsamkeit hier.
Aber wie du ja auch schon gesagt hast, ne, die Schwelle ist sehr dünn zu...
Die Schwelle ist dünn. Also es ist so, ich meine, noch ist es so Positive Affirmation, Yoga-mäßiges Zeug, wo ich denke so, ey, das ist voll okay. So, das ist, verstehe ich komplett. Ich atme Dankbarkeit ein und Unzufriedenheit aus. Ich atme Liebe ein und negative Gedanken aus. Ich atme Ruhe und Gelassenheit ein und Stress aus.
Okay.
Ich atme Balance und Kraft ein und Unsicherheit und Schwäche aus.
Ey, alles, wenn das hilft.
Alles mega gut noch so. Das ist okay. Es wird nur schwierig, wenn es dann irgendwann wird so.
Hier ist mein neuer Kurs, wie ihr wirklich glücklich werdet.
Ja, oder dieses so, keine Ahnung. Ich atme, keine Ahnung. Ich ziehe aus dem Universum positive Dinge an und.
Ja.
Atme aber, die Lügen der Medien raus.
Genau, aber sehen wir es mal so positiv wie möglich. Im Moment ist sie Socialist Queen. Auf dem Weg zu ihrem besten Ich und das begrüße ich.
Das wäre halt wirklich einfach der größte Plot-Twist der Geschichte. Denn eine der größten, nicht mal eine der größten, so die größte Influencerin Deutschlands zu ihrer Hochzeit rausgeht und plötzlich Kapitalismuskritik postet und Werbung für vegane Ernährung macht. Finde ich gut. Bin ich für.
Ja, also ich beobachte das weiter, aber aktuell beobachte ich es mit Freude.
Ja, voll. Mal gucken, was da sonst noch kommt. Wer übrigens jetzt auch zurückkommt, und das hat mich noch mehr überrascht als Stefan Raab oder Bibis Beauty Palace, weil, ich glaube, da war nie so wirklich klar, dass sie gesagt haben, so, wir kommen nie wieder. Ne? Das haben die ja nie gesagt. Aber es gibt eine Person, die gesagt hat, ich werde nie wiederkommen. Ich mache nie wieder was auf Social Media. Und das ist Melina Sophie.
Ja.
Und Melina Sophie hat jetzt ihre Accounts wieder aktiviert. Falls ihr euch nicht erinnert, Melina Sophie, die war auch immer eine der größten Influencerinnen in Deutschland. Jetzt nicht auf dem Level von Bibi, aber in derselben Clique auch so ein bisschen.
Ja, genau. Viel mit Shirin. Der mit Shirin David, glaube ich, sogar zusammen gewohnt. Die hat bei mir in der Straße gewohnt. Doch, mit Shirin zusammen. Die hatten eine WG. Wir haben eine Zeit lang in der gleichen Straße gewohnt.
Das ist spannende Funfacts.
Wir hatten nichts miteinander zu tun. Also wir haben uns auf der Straße gesehen, aber ich war ja damals ein so kleiner YouTuber, die wusste gar nicht, wer ich bin. Und nur Shirin kannte mich, weil ich damals die Jungs von Bullshit TV kannte und sie war damals mit Chris zusammen. Deswegen, das war der einzige Kontakt, aber ich hatte mit denen nichts zu tun.
Ja, Melina Sophie ist irgendwann dann nach Island ausgewandert und hat dann auch irgendwie schon relativ wenig Kontakt gemacht und hat dann aber 2021 gesagt, sie hört komplett auf und hat sogar ihre Accounts gelöscht.
Ja.
Die einzigen Videos, die du jetzt auch findest von ihrem Abschiedsvideo damals, sind Reuploads von Fans. Ja. Der Account ist einfach leer. So. Und jetzt sind die aber wieder da. Und nicht nur das, auf dem Instagram-Account der ja komplett gelöscht war. Das heißt, den musste ich komplett neu aufbauen. Da ist jetzt wieder einer. Das heißt, es ist auch nicht so ein Ding von reaktiviert, sondern wirklich komplett jetzt hier, ne? Also der hat jetzt 57.000 Follower inzwischen wieder. Aber in der Bio ist ein Emoji. Das ist dieses Emoji, auf dem so Soon steht mit so einem Pfeil. Also als wäre das irgendwie eine Ankündigung. Und wenn du dann auf ihre Links klickst, dann hat sie auch, ich meine, das brauchst du natürlich auch in Deutschland, aber hat sie auch ein Impressum. Und das ist ein Impressum zu einem Management. Ich weiß jetzt nicht, ob das ihr Management schon war, bei dem sie früher auch war.
Keine Ahnung.
Ob es das damals schon gab. Aber das ist dasselbe Management, bei dem auch Dagi Bee unter Vertrag ist. Ich meine, vielleicht hat sie es einfach nur aus rechtlichen Gründen da, aber es wirkt so ein bisschen wie, als würde sie ein Comeback vorbereiten. Und ich meine, warum würdest du sonst Soon in deine Bio schreiben? Also das ist vor allem das.
Also es sieht sehr danach aus, warum auch immer.
Böse Zungen würden vielleicht sagen, ist das Geld ausgegangen. Aber sie hat halt im Januar war sie in einem Podcast zu Gast von Dagi Bee. Das war das erste Lebenszeichen, glaube ich, sogar so öffentlich.
Diesen Januar?
2021. Nee, 2023. Mhm. Also jetzt ein Jahr heißt es her. Aber seitdem hat man, glaube ich, auch nichts mehr von ihr gehört. Aber vor einem Jahr war sie in diesem Podcast von Dagi Bee, als er noch ganz neu war.
Mhm.
Und hat in dem Podcast gesagt, und hat Dagi Bee sie nochmal gefragt, kannst du dir das vorstellen? Da hat sie gesagt, ich werde nicht zu Social Media zurückkehren.
Deswegen ist so ein bisschen die Sorge hier, dass entweder hat sie sich umentschieden, ist ja total in Ordnung zu sagen, hey, ich möchte das doch wieder, oder ich habe doch wieder irgendwelche Pläne. Absolut, gibt es nichts gegen zu sagen. Oder es ist irgendein blöder PR-Stunt. Also ich habe das Gefühl, das passiert irgendwie so oft. Und dann ist immer die Frage, wenn jemand so erfolgreich und groß war auf Social Media und dann sich zurückzieht, irgendwann lockt jemand vielleicht mit sehr viel Geld. Man denkt sich, ja fuck, die Kohle könnte ich jetzt auch nochmal brauchen, weil Gründe XY. Jetzt mache ich diesen PR-Stand mit, weil dann habe ich die nächsten 10 Jahre wieder ausgesorgt. Wäre natürlich schade. Also
ich meine, ich habe mir auch gerade nochmal ihr Video angeguckt. Dieses mein letztes Video. Ich meine, das ist ja wirklich auch mein letztes Video. Ich meine, das haben 1000 YouTuber inzwischen auch schon so genannt und sind dann wiedergekommen. Ist ja auch okay, darf man ja auch. Aber in dem Video hat sie halt wirklich gesagt, so sie freut sich auf ihr Leben und nichts mehr mit der Welt teilen muss und so.
Ja, ich habe gerade mein letztes Video bei YouTube eingegeben und es kommt automatisch, also eigentlich ganz gut. Du bist nicht allein, Telefonseelsorge.
Oh ja, das ist aber gut, dass YouTube das macht.
Ja, fand ich ganz gut. Entschuldigung, mach ruhig weiter. Das hat mich nur gerade sehr überrascht.
Ja, krass. Ja, also ne, ich bin mal gespannt. Also auf der einen Seite, ich meine, das ist jetzt 2,5 Jahre her. Ich meine, es war Ende 2021, ne? Ich bin schlecht in Mathe. 22, 23, 24, ja. Also es ist, finde ich, auch legitim zu sagen, ey, ich habe mir 2,5 Jahre Auszeit genommen und bin jetzt einfach mental an einem ganz anderen Punkt und möchte es auch mal versuchen. Weißt du, was ich meine? Also
ja.
Es ist ja okay, sagen, sie hat damals die Auszeit gebraucht. Sie hat ja auch davor schon, dann hat sie dann gesagt, auch viel mit ihrer mentalen Gesundheit gestruggelt.
Ja.
Ist jetzt vielleicht an einem Punkt, wo sie sagt, so, ey, ich bin jetzt Erwachsener, ich bin gesünder unterwegs, ich habe einen besseren Umgang damit und ich möchte es einfach nochmal versuchen, weil, ne, also auf der einen Seite ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, so wer hat schon diese Opportunity, irgendwie 1,8 Millionen Follower zu haben,
ja,
die
klar.
Auch auf einen warten, also sowohl finanziell, aber auch von dem Impact, den man haben kann, also ähnlich wie Bibi jetzt, ne, ich meine, weiß nicht, wie gut die befreundet noch sind, aber vielleicht ist es auch so ein ähnliches Ding, dass sie sagt so, ey, so, ich kann da meine Reichweite auch für was Gutes nutzen, da irgendwie zurückkommen. Ne, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass Melina auch jemand ist, die, wenn sie gut mit ihrem Geld umgegangen ist, vielleicht nicht mehr arbeiten muss in ihrem Leben. Weiß nicht, was sie sonst jetzt gerade macht, aber ne, selbst wenn sie jetzt zurückkommt fürs Geld, wäre natürlich schade, wenn sie, ne, also wenn sie jetzt quasi von ihrer mentalen Gesundheit her es lieber eigentlich nicht machen würde, aber aus Geldgründen sich dazu gezwungen sieht, wünsche ich ihr nicht, das wünsche ich keinem. Aber mal gucken, ob da wieder was kommt.
Ich weiß gar nicht mehr genau, sie hat so Lifestyle-Content gemacht. Ne? Ich habe das nie so verfolgt. Also wüsste ja, ich auch.
Also ich glaube zuletzt auch einfach viele Vlogs so über ihr Leben und so viele so Geschichten erzählt.
Ja, ich bin gespannt, mit was sie wiederkommt.
Einfach mal gucken. Wer stattdessen nicht wiederkommt oder vielleicht doch oder manchmal ist es eigentlich alles auch wieder so unklar. Es ist schon wieder so ein, alle hören auf und kommen wieder. Miki TV ist ein großer Twitch-Streamer. Er hat ein Video hochgeladen, das heißt ein letztes Mal. Wie auch sonst.
Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung.
Und zwar für Finanzguru. Mir persönlich ist es unglaublich wichtig zu wissen, wo mein Geld hingeht und wie viel ich davon habe. Dafür muss man bei Finanzguru einfach seine Konten verbinden. Also Girokonto, Kreditkarte, Depot oder sogar Kryptobörse. Dann geht es wahrscheinlich ganz wild auf und ab in der App. Und dann werden die Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich aufbereitet, damit man besser den Überblick hat, wo das Geld so hingeht, wo man sparen kann und was für Verträge man so hat, was für laufende Ausgaben man hat, ne, die immer wieder kommen. Da kriegt man intelligente Budgetvorschläge. Du siehst, wie viel Geld du noch übrig hast bis zum nächsten Gehalt, in Echtzeit berechnet. Und überflüssige Verträge, die können, wenn man das möchte, per Fingertipp rechtssicher über die App direkt gekündigt werden. Also wenn man so ein bisschen senken will, wie viel man im Monat so an immer wiederkehrenden Ausgaben hat, dann geht das ganz einfach. Und mit Finanzguru Plus gibt's für 2,99 € pro Monat dann außerdem weitere tiefergehende Analysen deines Kaufverhaltens, detaillierte Budgetanalysen und auch personalisierte Finanztipps. Die App an sich ist aber dauerhaft kostenlos. Also ihr müsst nicht Finanzguru Plus nutzen, um ganz, ganz, ganz viele Vorteile von dieser App zu haben. Du kriegst also einfach so die Kontrolle über dein Geld, bist immer sicher bis zum nächsten Gehaltseingang und kannst im Idealfall natürlich auch die Entwicklung deines dann wachsenden Vermögens easy tracken. Also ladet euch die App runter, verknüpft euer Konto und nutzt im Reiter mehr als Neukunden oder Neukundinnen den Gutscheincode Schwestern, um dann auch noch Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos zu nutzen. Den Link und alles, was ihr braucht, findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Was passiert, wenn du das googelst? Kommt dann auch ein Warnhinweis?
Warte, ich gucke. Ein letztes Mal. Nee, da kommt keiner. Ich habe dieses Video reingeguckt und das hat mich super genervt. Du siehst so einen leeren Sessel da und es dauert 1:20 Minuten, bis er ins Bild kommt.
Weißt du, was bei mir gerade passiert ist, als ich durchgeskippt habe?
Was?
Bei mir lief gerade ein zweiter Werbespot, also ein YouTube-Werbespot, bevor er reingekommen ist. Also da ist eine Mid-Roll-Ad abgefeuert worden, bevor er überhaupt im Bild war. Geil. Ja, er ist immer noch nicht im Bild. Ich habe gerade Werbung geguckt, der ist immer noch nicht da.
Ja, gib dem Geld.
Es steht auch Uncut im Titel. Der ist so Twitch gewöhnt, der kann nicht mal den Anfang von dem Video und dem Ende vom Video abschneiden. Naja, auf jeden Fall möchte er aufhören mit Streamen.
Er möchte aufhören mit Streamen auf seinem Hauptkanal, aber nicht auf seinem Zweitkanal, der nicht monetarisiert ist. Das müssen wir ja mal kurz...
Ja, also generell so ein bisschen seltsam, weil er möchte irgendwie mehr Zeit mit Familie und Freunde und verbringen und fühlt sich ausgebrannt.
Darf ich da kurz auch was zu sagen? Ich habe im Internet gelesen, das hat mich nämlich auch ein bisschen geärgert, sein Privatleben hält er aus der Öffentlichkeit zurück. Es ist aber bekannt, dass er 2 Kinder aus einer früheren Beziehung hat. Die leben in Deutschland. Mit seiner Freundin lebt er in Madeira. Wenn du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen willst, dann zieh doch vielleicht nach fucking Madeira. Tipp von mir.
Tipp? Ja, also... Ja, das ist ein Thema. Was ich aber auch nicht so verstanden habe, ist, wenn er auf seinem Zweitkanal noch streamt.
Ja.
Streaming verbraucht doch Zeit. Und zwar, das ist auch anders als YouTube-Videos produzieren. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, auf meinem Billo-Zweitkanal lade ich nochmal ab und zu einen Vlog hoch oder sowas, der mich 3 Minuten am Tag Arbeitszeit kostet, ist was anderes als ein Stream. Ein Stream, wenn du 1 Stunde streamst, ist es egal, auf welchem Kanal du streamst, es dauert immer 1 Stunde. So, ne? Also klar, wenn du ein bisschen irgendwie krasse Shows machst oder du brauchst Vorbereitungszeit auch für Twitch, aber,
logisch.
Ne? Du brauchst, die Streamzeit ist Streamzeit. So, das heißt, warum ist es ein Unterschied? Warum hast du mehr Zeit für deine Freunde, wenn du auf einem nicht monetarisierten Kanal streamst?
Er hat dieses Argument natürlich auch gehört. Ich glaube, sein Argument war, da streamt er ja unregelmäßig und nur wenn
er
Bock
nicht
hat.
Auf das Geld angewiesen ist. Aber auch das macht trotzdem für mich keinen Sinn, weil warum nicht auf dem großen Kanal weiter streamen, aber halt unregelmäßig und dann kannst du halt trotzdem damit Geld verdienen für die Leute. Weißt du, was ich meine? Das war so die Argumentation nicht so ganz nachvollziehen können.
Also, ich glaube, die allermeisten nicht. Der Kanal hat ja richtig, richtig viel Shit abbekommen dafür auch. Hat auch am Upload-Tag erstmal 1000 Abos verloren und ich glaube, was er halt gemacht hat, was nicht so klug war, du endest mit einem Sabaton, ne? Du sagst quasi, ich höre jetzt auf. Ich höre meine Streaming-Karriere beendet, aber ihr habt in der Hand, wie lange ich streame. Sabaton läuft ja so, solange Leute spenden, geht der weiter.
Genau.
Und das ist natürlich richtig asoziales, ich ziehe euch nochmal Geld aus der Tasche, Move-Verhalten.
Ja, also
und
die
haben auch alle verstanden.
Für die das nicht wissen, also sagen, Sabaton funktioniert meistens so, dass du halt sagst, keine Ahnung, ein Euro-Betrag ist gekoppelt an
5 Minuten oder
auch, keine Ahnung, ein Sub. Ein Sub bei Twitch ist gekoppelt an Anzahl Minuten. Also für jeden Sub, für jeden, der jetzt abonniert und eben hier seine 4,99 € aus der Sicht zahlt bei Twitch, streame ich noch 5 Minuten länger.
So, das Krasse ist übrigens, dass seine Grundaussage ist, er macht einen Sabaton, um der Community etwas zurückzugeben. Was wirklich das Gegenteil ist. Ein Sabaton ist, dass die Community dir etwas zurückgibt und zwar Geld.
Genau, also Sabatons sind auch oft, ne, das sind oft die Dinge, die dafür sorgen, dass Streamer krasse Rekorde brechen und halt, ne, manchmal ja wirklich Hunderttausende an also im amerikanischen Raum jetzt vor allem, ne, aber Hunderttausende an Abos generieren und damit halt auch dann einfach unendlich viel Geld verdienen. Und manche Sabatons gehen über Monate, ne? Also weil sozusagen Leute dann immer wieder Geld reingeben, weil sie halt nicht wollen, dass es aufhört.
Ja.
Und gerade weil er natürlich auch so ein bisschen jüngere Fans dann auch vielleicht hat, haben Leute jemand vorgeworfen, das wäre so ein bisschen emotionale Erpressung. Mhm. So dieses von wegen so, ich höre auf, bin nie wieder da für euch, aber wenn ihr mir Geld zahlt, dann mache ich für immer weiter. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wenn der letzte Cent reinkommt, bin ich weg. Also hol mal schön dein Taschengeld raus. So, das ist halt das, was bei Leuten angekommen ist. Und das siehst du auch in den Kommentaren. Also ich habe selten ein Video gesehen, wo jemand, also du musst es schon echt schaffen, ne? Diese ganzen Abschiedsvideos, wo Leute sagen, ich höre auf, ich brauche eine Pause oder ich höre auch ganz auf, ne? Also ich meine gerade zum Beispiel dieses Melina-Video, was wir jetzt gerade angesprochen hatten oder so, ne? Die Reaktionen darauf sind eigentlich immer positiv, ne? Also obwohl Leute jemanden verlieren, ja, in so eine parasoziale Beziehung, die ihnen verloren geht, ist die Reaktion meistens so, ey, danke für die schöne Zeit, ich werde dich krass vermissen, aber ich verstehe es voll, so, nimm dir Zeit für dich. So, ich wünsche dir alles Gute, keine Ahnung was, ne?
Ja, ja.
Du musst es erstmal schaffen, so ein Video zu machen und zu sagen, so, ich höre auf und die Leute sagen so, ich brauche euch nicht, um meine Miete zu bezahlen zu können oder mir was zu essen zu kaufen. Auch so, yo Leute, schön die Barren rausschmeißen, damit ich noch 800 Tage streamen kann. Ist aber auch der letzte Stream, schwöre Bruder.
Ja, ja.
Ja, nächster Kommentar hier ist 1200 Likes. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Kritik hier teilweise gelöscht wird.
Autsch, auch immer schlecht.
So, ey, nimm dir bitte mal zwei gute Freunde und guck mit denen zusammen das Video und frag nach deren Meinung.
Das ist aber mal ein richtig guter Hinweis.
Ja, also ich meine, es gibt auch positive Kommentare unter dem Video, ne? Wer hat dich und deine Streams vermissen, hab gerne zugeschaut. Aber ja, trotzdem auch viel, 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 viel Kritik. Auch sonst gab es viel Kritik. Daraufhin hat er ein Statement veröffentlichen müssen und ist so ein bisschen zurückgerudert. Mhm. Also erstens mal, dass er halt eben auf seinem Zweitkanal noch streamen wird, was ich halt, wie gesagt, nicht verstehe. Und dann, dass er diesen Sabaton jetzt dann doch nicht macht, sondern jetzt macht er ein Abschiedsevent. Aber die Leute können ihm trotzdem Geld schicken, hat er dann auch irgendwie noch gesagt.
Ich weiß, es ist wirklich krass.
Ja, aber also nicht unbedingt das sympathischste Ende auf Twitch.
Nee, ganz genau, aber naja, solange es da Publikum gibt, wird es so einen Scheiß auch geben. Deswegen, ich glaube, hier ist ja wirklich sehr, sehr klar auch Feedback von der Community, dass die ihm sagen, ey, du bist manipulativ, das ist so daneben. Wir sind raus oder irgendwer hat geschrieben, hier, man ist so lange der Gute, bis man der Böse ist und dann ist auch vorbei.
Ja.
Aber echt, echt schade.
Ja, also mich wundert das auch jedes Mal, weil ich echt immer denke, so, was mache ich falsch? So, der muss ja anscheinend jetzt komplett ausgesorgt haben mit 30, dass er sich das auch leisten kann, ne?
Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ich bin nach wie vor dafür. Niemand sollte mehr als 1 Million Euro besitzen in Häusern, Wertgegenständen und Geld. Das würde einfach so viel mehr soziale Gerechtigkeit bringen, aber die Leute bauen alles auf ihrer Community auf. Und das ist ja auch total in Ordnung. Wenn jemand sich unterhalten fühlt und glücklich ist mit dem, was ein anderer ihm bietet, ist ja total in Ordnung zu sagen, ey, das ist mir hier, so wie du Streaming bezahlst, ist mir das unter die Unterhaltung wert. Das gebe ich hier auf Twitch oder auf YouTube oder irgendwo auf oder Patreon, was weiß ich. Aber dass die Leute dann irgendwann diesen Bezug zu Geld oder zur Realität verlieren, finde ich immer wieder gruselig. Und ich frage mich, passiert das einfach jedem? Also wenn ich jetzt auf einmal mein Patreon auf 10 Millionen im Monat hochgeht, raste ich dann aus? Verliere ich dann den Bezug und sage, jetzt machen wir nochmal einen Monat richtig doll auf 20?
Ja.
So
ja.
Was ist da los? Weil das passiert ja so, also gefühlt so oft und gefühlt, und ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl jetzt nur, gefühlt sind das doch immer Typen, oder? Diese Art von Aktion.
Ja.
Vielleicht tendenziell.
Also ich finde das, also es gibt natürlich ähnliche Sachen. Ich glaube, das, was jetzt auf Twitch, also ne, wenn ich jetzt die Position einbeziehen wollen würde von Männern auf Twitch, dann würden die sagen, es gibt auf Twitch auf jeden Fall Frauen, die ähnliche Sachen machen, und das sind halt die alle ihr OnlyFans promoten.
Ach guck mal, siehst du, bin ich wieder nicht tief genug drin. Gut, dass du es noch erwähnst, ja.
Und da gibt's, glaube ich, ähnliche Aktionen, dass halt auch irgendwie so Druck gemacht wird.
Mhm.
Und ich habe jetzt auch zuletzt gerade wieder Amaranth, die war zu Gast bei so einem TikToker, ich weiß nicht, ich glaube, der ist nicht nur auf TikTok, aber ich glaube, der ist Caleb Hammer.
Mhm.
Das ist so ein Typ, der gibt so Finanztipps, aber so richtig gut, also nicht so, ne, haha, Bro, ich gebe dir Finanztipps, sondern der guckt sich die Finanzstatements, also so wirklich die Bankaccounts, die Schulden, die Amerikaner haben ja alle Schulden,
ja,
an von Leuten, die zu ihm halt kommen, und der sitzt sich dann gegenüber mit denen an den Tisch und geht das durch und macht halt so einen Reality-Check mit denen und sagt denen so, ey, du kannst dir dein Auto nicht leisten. Verkauf dein scheiß Auto und kauf dir ein billiges Auto. Warum hast du einen riesigen Ford-Truck, der 60.000 Dollar kostet, während du 2.000 Euro im Monat verdienst? Verkauf das scheiß Auto, kauf dir für 1.000 Dollar auf Craigslist irgendein billiges Ding. Du kannst dir das nicht leisten. Also der macht richtig guten so Finanz-Content und sozusagen hilft Leuten, die finanzielle Probleme haben, wirklich ihr Leben unter Kontrolle zu kriegen. Und der macht aber auch ab und zu solche Videos mit so reichen Influencern, die halt dann bei ihm sind und halt auch ihre Finanzstatements vorliegen. Und da war halt Amaranth jetzt gerade bei ihm, also hier die größte Twitch-Streamerin und größte OnlyFans-Creatorin.
Und vielleicht beste Geschäftsfrau in dem Bereich.
Und auch eine richtig gute Geschäftsfrau. Und die macht halt 1 Million im Monat plus.
Mhm.
Und da hat er sie auch straight up gefragt und meinte so, ey, was sagst du eigentlich zu dem Vorwurf, dass du, ne, mit der Art und Weise, wie du den Content postest etc. halt so FOMO generierst und keine Ahnung was und halt eigentlich abzielst, irgendwelche Männer, die halt einsam sind und irgendwie verzweifelt sind, halt irgendwie das so, ne, auch das Gefühl gibst so, du wärst ihre Freundin, weil OnlyFans zieht ja ganz viel davon ab, dass das meiste Geld machst du gar nicht über die Abos, sondern über, dass du halt auch mit denen schreibst, ne, und das ist ja dann...
Ach, zahlen die pro Nachricht? Ist das sowas?
Glaube ja, also ich weiß es nicht. Ich habe bis auf den OnlyFans-Account von Michael Wendler noch nie OnlyFans benutzt.
Ja.
Aber die... Ja, also die ich glaube, von dem, was ich so gesehen habe, weil die posten ja auch immer so Screenshots von ihren OnlyFans-Earnings und so, ist das, was am allermeisten Geld verdient, sind diese Direktnachrichten. Und deswegen glaube ich, dass es so funktioniert. Also entweder musst du Geld bezahlen, um in die DMs zu sliden, oder im Rahmen der DMs gibst du dann Trinkgeld oder sowas. Mhm. Und dann, keine Ahnung, umso mehr Trinkgeld du gibst, umso höher ist die Chance, dass die antworten. Ich habe keine Ahnung. Aber das antworten die natürlich auch nicht selber, sondern das machen irgendwelche Mitarbeitenden oder heute vielleicht sogar AIs und so. Aber ich finde, das ist ein, sozusagen das... Ne, man könnte auch das Argument bringen, dass es da auch viel Abzocke gibt, aber gleichzeitig können wir auch sagen, da sind die Männer halt selber schuld drauf, ne? Also anders als bei Twitch-Streamern, wo es halt oft um junge Kinder geht und Jugendliche, die dann irgendwie ihr Taschengeld und die Kreditkarte von Mama auskramen, ist es bei OnlyFans vor allem ältere Männer, würde ich jetzt vermuten.
Mhm. Hier sind es auch eher jetzt ja wirklich junge Menschen, weil ich meine, bei OnlyFans ja. Musst du in der Theorie zumindest
ja.
Erwachsen sein.
Also ich will nicht widersprechen, dass das auf Twitch, wir sind ja auch vor allem männliche Streamer unterwegs. Nee, dass das nicht eher ein Männerproblem ist, dass sie so Sachen abzocken. Aber ich glaube, sozusagen der Fairness halber, deswegen wollte ich es einmal kurz abbringen, gibt es sicherlich Leute, die auch sagen würden, so, gibt auch solche Maschen, so zumindest in dem Bereich.
Ja.
Aber die Zielgruppe ist eine andere und deswegen ist es vielleicht auch mehr okay. Aber vielleicht ist das auch wiederum ein Bias, keine Ahnung. Wer jetzt auf auch vielleicht bald OnlyFans macht, zumindest aber schon mal TikTok, Olaf Scholz. Olaf Scholz ist jetzt mehr auf Social Media unterwegs, und zwar der Bundeskanzler, Team Bundeskanzler, ist jetzt auf TikTok. Und das erste Video auch direkt 1,6 Millionen Views.
Ich fand das erste Video sehr unterhaltsam und unangenehm gleichzeitig.
Ja, aber es war sehr TikTokig. Also Sie haben es verstanden, ne?
Ja, das stimmt. Es gibt diese sehr langsame Kamerafahrt in ein Büro, da liegt eine Tasche auf einer Couch und dann schwenkt die Kamera kurz nach links. Und dann sitzt da Olaf Scholz und guckt so in die Kamera, als wärst du wirklich ungefragt in sein Büro gelaufen.
Ja,
so,
ja.
Was soll das?
Noch besser fand ich aber What's in my bag? Und ja. Olaf Scholz packt seine Aktentasche aus und zeigt, was da alles so drin ist. Und es ist das langweiligste What's in my bag. Aber deswegen ist es so gut. Das Einzige, was in seiner Aktentasche drin ist, sind natürlich Akten.
Ja.
Die er nicht zeigen kann. Also es ist auch so, die meisten immer so, What's in my bag? Hier sind meine Kopfhörer. Und das sind, guck mal, ich benutze diese AirPods und... Das ist so die Handcreme, die ich immer dabei habe. So, und Olaf Scholz, ich habe Akten in meiner Aktentasche. Richtig gut, einfach.
Ja.
Richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, ich bin bisher, also ich finde es natürlich immer cool, wenn da mehr politische Kommunikation passiert, einfach, ne? Mhm. Also generell. Mehr Regierungskommunikation generell ist gut. Und ich finde es bisher überraschend gut. Er hat auch, muss ich auch sagen, der hat direkt auf einen Kommentar geantwortet. Der Kommentar war Dönerpreisbremse sofort.
Und was sagt er?
Und dann haben sie darauf geantwortet. Ja, er sagt einfach so, er sagt, es wird keine Preisbremse geben gegen Dönerinflation leider.
Ja, also genau, also jemand in seinem Namen sagt das wahrscheinlich. Aber
nee, er sagt das in die Kamera.
Ach so, naja. Ich dachte, es wäre ein Kommentar.
Die haben wirklich so eine Videoantwort auf einen Kommentar gemacht, also wie man TikTok auch tatsächlich nutzt.
Mm.
Also Props an welche, also ob das Bundespresseamt ist oder irgendeine Agentur, die das für die macht, aber ich finde, bisher machen sie es gut.
Ja, das klingt gut.
Aber jetzt schon 68.000 Follower jetzt schon direkt. Und ich meine, gerade für jemanden wie Olaf Scholz und auch die deutsche Bundesregierung, die jetzt, finde ich kommunikativ
nicht so.
Weiß ich nicht, ne? Olaf Scholz vielleicht ist nicht so der, keine Ahnung, sympathischste.
Spritzigste,
ja, sympathisch ist vielleicht das falsche Wort. Ja. Also der spritzigste, finde ich, bisher haben sie einen guten Angle gefunden, um das irgendwie zu machen. Also ich bin mal gespannt, was dann auch kommt jetzt in diesem Superwahljahr. Eine ganz gute Entscheidung, glaube ich.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, leider auch einfach nötig. Ich glaube, du hast gar keine Wahl mehr, das zu machen.
Ja, voll. Du musst einfach da sein auf TikTok, voll. Ja, auf jeden Fall.
Gerade mit dieser ganzen Rechtsscheiße, also mit den ganzen, ich meine, rechtsextremen Scheiße mit der AfD.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ein anderes Thema, was da so ein bisschen reinpasst, nämlich ein anderer Account, der auch diese Woche quasi gestartet ist. Und das fand ich extrem faszinierend und ich finde, das hat auch nochmal gezeigt, das passt gut zu diesem Thema, warum die Bundesregierung auf TikTok sein muss.
Mhm.
Und das ist die absolute Macht, die TikTok inzwischen hat. Das, was früher YouTube war, was so virale Hits angeht und so weiter, das ist halt einfach inzwischen TikTok.
Mhm.
Und am besten, finde ich, hat man das gesehen diese Woche mit Sonja. Sonja hat vor 3 Tagen, stand heute, also teilt der Aufnahme, wir nehmen es gerade am Donnerstag auf, hat sie ein Video gepostet. Sonja ist eine, ich würde sagen, Mitte, Ende 40-jährige alte Frau vielleicht.
Mhm.
Die hat ein Video gepostet auf TikTok. Die hat einen TikTok-Account, also schon mal da, ne? Also die Frau ist auf jeden Fall nicht Generation TikTok. Und früher hätten diese Leute ein Facebook-Video gepostet oder ein YouTube-Video gepostet. Was macht Sonja? Die erstellt sich einen TikTok-Account. Auch nicht ein Instagram-Reel hat die gemacht. Die hat einen TikTok-Account erstellt und hat da das vermutlich plattformunkonformste Video aller Zeiten hochgeladen. Wenn man jetzt sozusagen in der Vergangenheit von TikTok denkt, ne? Das Video ist fast 7 Minuten lang und ist im Querformat gefilmt. Also, du würdest erstmal denken, hey, das ist ein YouTube-Video, das ist ein Facebook-Video, das ist kein TikTok. Aber TikTok will ja mehr YouTube werden und will auch mehr Querformat-Videos und will auch mehr lange Videos haben.
Mhm.
Und dieses Video, das erste Video, was dieser Account hochgeladen hat, von einer Frau, die nicht TikTok-Zielgruppe ist, hat nach 3 Tagen jetzt 9,3 Millionen Views. Also auch weitaus mehr als Team Bundeskanzler oder sowas. Die ja, ne, also insane einfach.
Ja.
Und zwar mit ihrer persönlichen Geschichte. Also das Video fängt an mit, hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. Und sie erzählt die Geschichte, dass Sun Express, nie von gehört, aber ich bin auch schon jahrelang nicht mehr irgendwo hingeflogen, eine Fluggesellschaft anscheinend. Die ist nach Antalya geflogen mit ihrer Tochter irgendwie. Sie hat Multiple Sklerose und ist angewiesen auf einen Rollstuhl, auf einen elektrischen Rollstuhl.
Mhm.
Auf dem Hinflug war das kein Problem, durfte sie den mitnehmen und so weiter. Auf dem Rückflug haben sie ihr verboten, den mitzunehmen, haben ihr irgendwie den Akku abgenommen, haben sie irgendwie auch sehr unhöflich
behandelt.
Und sehr rough behandelt. Und dann kam sie zurück nach Deutschland, der Rollstuhl weg. Und da war wohl die Fluggesellschaft gar keine Hilfe. Und jetzt sitzt sie halt zurück in Deutschland und ist nicht in der Lage, irgendwas zu machen, weil sie halt angewiesen ist auf diesen Rollstuhl. Und solche elektrischen Rollstühle sind jetzt auch nicht gerade billig. Kauft nicht mal einen neuen. So. Das heißt, sie ist gerade quasi gefesselt an ihr. Also sie hat quasi, kann nicht mehr wirklich am Leben teilnehmen. Wegen dieser scheiß Fluggesellschaft, die halt in Antalya wohl einfach sie richtig scheiße behandelt haben und richtig dummen Scheiß gemacht haben. So.
Ja.
Und deswegen braucht sie die Hilfe der Allgemeinheit, weil sie alleine anscheinend nicht in der Lage ist, da genug Druck zu machen. Das war wieder richtig. Also, ne, zeigt mal wieder, so, wenn das Video nicht viral gegangen wäre, hätte es funktioniert. Keine Ahnung, hätte sie ihren Rollstuhl wieder wahrscheinlich nicht, ne? Also, es ist immer scheiße, dass Customer Service heutzutage so funktioniert, dass du auf Social Media Dampf machen musst, damit irgendwas passiert, aber egal.
Ja.
Auf jeden Fall hat dieses Video, wie gesagt, einen crazy viralen Impact gehabt. Ne? 617.000 Likes, 56.000 Kommentare. Und Leute haben dann drunter auch direkt kommentiert. Nur ich habe Sat1 geschrieben, ich kenne da jemanden. Ich hab hier das versucht. Ich habe ein Spendenkonto eingerichtet, ne? Also Leute haben einfach richtig krasse Tipps gegeben darunter. Und innerhalb von 24 Stunden, das Update kam wirklich noch irgendwie am selben Tag oder am Tag danach, 840.000 Views, das erste Update von ihr.
Krass.
Sat1 hat sich bei ihr gemeldet und Sun Express hat sich bei ihr gemeldet und meinte so, hey,
sorry,
wir kümmern uns drum, wir versuchen es zu finden, so. Und jetzt gestern, also wirklich 2 Tage nach diesem viralen Hit, Stern-TV-Video, wie die Übergabe gefilmt haben, wie die Airline ihr den Rollstuhl zurückgegeben hat.
Krass. Ja.
Und
so kann es klappen.
Stern-TV getaggt da drin und sich auch nochmal bedankt bei der Community. Ihr Account hat jetzt 37.000 Follower. Und wie krass ist das, ne? Also ich meine, diese Geschwindigkeit, diese Mengen an Views, einfach nur über TikTok, ne? Also was für ein Impact diese App inzwischen einfach hat, medial in Deutschland. Das ist wirklich vergleichbar mit, wenn du früher irgendwie bei YouTube in den Trends warst.
Ja, das stimmt.
Krass. Und für mich als jemand, der primär auf YouTube noch unterwegs ist, auch manchmal so ein bisschen beängstigend, weil ich denke, so YouTube, kriegt mal, was macht ihr da? Oder?
Ja, kriegt's mal gebacken. Obwohl, ich meine, YouTube macht das einfach andere Sachen, habe ich das Gefühl, ne? Also der
Fokus, ich meine, die machen ja auch Shorts und weiter. Also YouTube ist immer noch die größte Videoplattform bei weitem, aber ich habe so das Gefühl, sozusagen, YouTube ist sozusagen, was Views angeht und auch was die Möglichkeit angeht, Geld zu verdienen, obwohl das auch bei TikTok krass angezogen hat in letzter Zeit.
Was ich da so mitbekommen habe,
was da in letzter Zeit so an Geld reinkommt bei Leuten über dieses neue Creator-Ding, ist insane. Also da verdienst du gerade sehr viel mehr, auch als auch mit YouTube-Shorts und so. Aber immer noch nicht so viel wie mit YouTube und langen Videos. Also ich will gar nicht, ne? Also YouTube ist immer noch, finde ich, die wichtigste und stärkste Plattform. Aber TikTok holt halt krass auf und ich finde, sie holen vor allem auf, was Cultural Impact angeht. Ne? Also was sozusagen so die Relevanz in der Jugendkultur angeht, ist es viel mehr Twitch und TikTok als YouTube, würde ich sagen, heutzutage.
Mhm.
Ja, naja. Aber fand ich einfach eine krasse Story. Krass, was da möglich war. Und einfach toll für die Frau, wie das Internet da zusammengekommen ist, um sie zu supporten. Crazy.
Also ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn gerade in der aktuellen Zeit, wo man das Gefühl hat, alle gucken nur noch auf sich und scheißen auf alle anderen, es dann doch noch so Bewegungen gibt.
Auf jeden Fall. Gleichzeitig gab es noch einen anderes Ding, was diese Woche im internationalen TikTok die Runde gemacht hat.
Ja.
Und das war die Suche nach Charlie.
Ja, Husband Search.
Da habe ich unglaublich viele Tweets und TikToks zu gesehen. Und zwar, das finde ich absurd, Charles Withers. Und zwar, so wie ich das nachvollziehen kann, ich weiß nicht, ob das jetzt 100% stimmt, aber so wie es mir begegnet ist.
Mhm.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Art und Weise, wie es viral gegangen ist und Aufmerksamkeit bekommen hat. Eine Frau namens Ashley McGuire hat einen Facebook-Post gemacht. I'm really about to test the power of Facebook with this one. Ne, wir hatten es gerade von der TikTok-Power, jetzt geht es um die Facebook-Power. Hat Facebook überhaupt noch eine Power? In Amerika anscheinend.
Ich wusste gar nicht, dass das noch so aktiv genutzt wird.
Ich glaube,
gesagt.
In Amerika noch mehr als in Deutschland auf jeden Fall. Aber das Interessante ist, dass es auch überhaupt nicht über Facebook passiert ist, so wie ich das nachvollzogen habe.
Mhm.
Sondern sie hat das einfach auf Facebook gepostet. Und zwar, es geht um ihren Mann, Charles Withers. Ein bisschen, ne, er hat erzählt, sie war schwanger. Und er wollte aber kein Dad mehr sein oder sowas. Und hat sie einfach geghostet. Also der Typ ist einfach wirklich dieses... Der hat den Klassiker gemacht von ich gehe kurz Zigaretten holen und war dann weg. Ne? Also der hat wirklich diesen Klischee-Move, von dem ich noch nie gehört habe, dass den wirklich jemand gemacht hat, den hat er anscheinend gemacht. Er ist einfach gegangen, aus dem Bundesstaat weggezogen, hat seine Telefonnummer geändert, hat alle Connections abgerissen und ist einfach geflohen.
Mhm.
Musste so natürlich auch keine Child Support und so weiter zahlen.
Mhm.
Und sie kann ihn auch nicht, also es ist wohl sehr, sehr schwierig, sich scheiden zu lassen, wenn niemand weiß, wo diese andere Person ist.
Ah, okay.
Genau, der ist ein Koch und heißt Charlie und ist jetzt irgendwo anders und ja, hat halt Bilder gepostet von dem und von ihr und ihm zusammen vor allem auch, in der Hoffnung, dass der gefunden wird. Gesehen habe ich diesen Post natürlich nicht auf Facebook, weil ich bin nicht auf Facebook, sondern auf Twitter. Auf Twitter hat ihn jemand gepostet mit der Caption, this is absolutely insane. Und da hat der 50 Millionen Views gemacht, dieser Tweet.
Mhm.
Daraufhin haben Leute auf TikTok angefangen, TikToks zu machen dazu. Ne? Auf Facebook haben natürlich auch Leute gepostet. Auf Facebook haben darunter dann auch Leute gepostet von wegen so, oh, ich habe ihn hier in der Gegend neulich auf Bumble gematcht und so. Guck mal, hier ist es, er ist ja das. Und so. Und Leute haben halt einfach angefangen, ganz viel Informationen über ihn rauszufinden. Es gibt halt so detektivische TikToks und Twitter-Threads und was weiß ich, ne?
Mhm.
Und ich glaube, weniger als 24 Stunden danach hat sich schon ein Update gepostet. Geist ist absolutely insane. I figured maybe somebody will in touch, but I absolutely did not expect this. I've got more than enough information to locate him. I have hundreds of messages to sort through. Also das ganze Internet hat sozusagen diesen Typen einfach gestalkt und gefunden, ne? Also gab es unglaublich viel Content drumherum, um diesen Mann einfach. Ne?
Mhm.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die beiden einfach unglaublich gut aussehend sind, beide. Keine Ahnung. Also das Internet war einfach sehr invested in diese Story. Und ich habe aber die ganze Zeit gedacht, in meiner Wahrnehmung hat sich das halt komplett nur über einen Screenshot von einem Facebook-Post abgespielt. Also ich bin ja nicht mit der auf Facebook befreundet. Ich habe diesen Facebook-Post auch nicht mal gesehen. Ne?
Mhm.
So, ich kenne nur diesen Screenshot auf Twitter. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, wie einfach wäre das denn? So hat das irgendjemand verifiziert, dass diese Person, diese Frau überhaupt gibt, dass sie wirklich verheiratet sind?
Mhm.
So?
Mhm.
Weil das ist wieder so ein typischer Fall, der so diese Reddit-Detectives. Ne? Kennst du doch diese Story vom Boston Marathon Bombing damals?
Ja.
Wo Reddit zusammengekommen ist und dann irgendwelche Leute fälschlicherweise verdächtigt hat.
Mhm.
Und ja, so das Ding so, ey, wenn ich jetzt auf der Suche wäre und jemanden finden wollen würde, weiß ich jetzt ganz genau, was ich tun muss. Ich muss mir irgendeine heartwarming Story ausdenken, so von wegen so, was hat diese Person gemacht, die so das Internet mobilisiert, weil die denken so, oh, das muss ich dem heimzahlen. Keine Ahnung, der hat meinen Hund getreten. Dieser Mann hat einen Hund, einen kleinen Dackelwelpen getreten. Findet den. So,
ja,
ne?
Ja.
Und dann mache ich einfach nur einen Screenshot von einem Facebook-Post unter irgendeinem Fake-Namen, shopp mir das zusammen und niemand kontrolliert, ob das stimmt und alle fangen einfach an, diese Person zu suchen. So, weil diese Frau hat ja nicht mal ein Video dazu gemacht.
Mhm.
So, es gibt gar keinen Beweis davon, dass diese Frau wirklich das war, die das gepostet hat. So, ne? Also, so, ne, keine Ahnung, jetzt so in meiner Wahrnehmung, als jemand, der nur so einen Screenshot sieht. Und trotzdem stalken den alle. Obwohl nicht verifiziert ist, ob überhaupt irgendwas stimmt, was sie über den gepostet hat. Ich meine, es kann ja auch sein, dass sie das wirklich ist, aber Lügen über den erzählt. Vielleicht ist der geflohen vor ihr, weil sie versucht hat, ihn umzubringen. Oder weißt du nicht, keine Ahnung, ne?
Ja.
Also ich fand das schon so ein bisschen beängstigend, wie schnell das Internet dann dahinter war, zu sagen so, yo, wir nutzen jetzt komplett die gesamte Kraft des Internets, um diesen einen Mann zu finden. Wie gesagt, ne, ich glaube schon, dass das stimmt. Ne? Aber ich fand es trotzdem ein interessantes Phänomen.
Du hast halt keine Kontrolle darüber. Also es kann ja total krass missbraucht werden.
Voll.
Also
ich meine, es kann ja so krass nach hinten losgehen, dass Leute jetzt halt, ne, also ich meine, alle kennen jetzt diesen Typen. Diese Informationen sind ja dann auch public. Ne? Also klar, manche Leute sind bei dir in die DMs geslidet und haben das geschrieben, aber manche haben auch einfach unter diesem Post kommentiert, hier ist dein Bumble-Profil in der und der Stadt, an der in den Location war er, um die und die Uhrzeit vor 3 Tagen. So.
Ja.
Das ist öffentlich. Das kann jeder sehen. So muss doch irgendeiner sagen, so, keine Ahnung, ich mag den nicht, ich fahre jetzt da vorbei und er schießt den, das ist Amerika.
Wir wissen ja beide, wie es ist. Die Information, die zuerst draußen ist, ist immer die, die in Erinnerung bleibt. Ne? Wie wenn du irgendeinen krassen Prank machst und in 2 Wochen später aufklärst, das erste Video haben immer mehr Leute gesehen.
Ja, also, ne, wie gesagt, absoluter Dick-Move von dem. Ich verstehe, warum sie es gemacht hat. Wie gesagt, sie hat ja auch nicht damit gerechnet. Sie hat ja gedacht, sie macht das in ihrer Facebook-Community so. Mhm. Dass das so abgeht, wusste sie nicht. Aber sozusagen, wie völlig ungeniert Leute einfach auf TikTok quasi dann hier so Open Source Intelligence nutzen, um irgendjemanden zu stalken, ohne in irgendeiner Form zu verifizieren, ob das wirklich alles so stimmt, finde ich schon problematisch. Wenn es stimmt, wie gesagt, ich meine, der Typ scheint schon ein krasses Arschloch zu sein, aber wie gesagt, wir wissen es halt nicht so und das fand ich so ein bisschen, ich fand es ein bisschen wild. Reddit Detectives halt, aber das ist auch schon so viele Jahre her, wahrscheinlich erinnern sich Leute nicht mehr an die Reddit Detectives.
Außer sie haben diesen Podcast gehört, wie ich jede Woche, wenn auch ich manchmal Themen skippe, weil ich echt auch heute wieder merke, bei vielen von diesen Themen, oh meine Güte, ist das alles ein Schrott. Ist das alles ein Unsinn. Also es gibt manche Tage, da ich freue mich jede Woche auf die Lester-Schwestern, ich freue mich jede Woche auf die Folgen. Aber manchmal sind da Themen drin, da denkt man sich, die Welt hat einfach nichts Besseres zu tun, gerade als diesen Scheiß. Aber es gibt immer mindestens einen Diamanten.
Ja, diese Woche warst du der Diamant. Danke, dass du...
Oh, Robin, auf den letzten Metern hole mich noch so ab. Ich hoffe, ich habe nicht zu weit runtergezogen. Mich haben die Themen heute ein bisschen runtergezogen, aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Mir hat es auf jeden Fall trotz allem sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich war auch leider immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder fit. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Samstag wieder und checkt alle Josef aus auf YouTube. Und wann kommt das Experiment raus? Das ein Jahr Experiment?
Am 22. April kommt das neue. Jetzt aktuell gibt's auch noch vieles. Aktuell ist, glaube ich, 30 Tage Koffeinentzug. Das war ziemlich krass. Das gibt's jetzt gerade noch. Genau. Und ich versuche jetzt auch einmal im Monat einen TikTok zu machen. Ich erkläre nämlich jeden Monat einen Effekt aus einem meiner Videos. Also wie ich einen Trick gemacht habe. Ich habe im Koffeinvideo zum Beispiel eine Tasse weitergegeben. Also ich sitze an einem Tisch, 3 Varianten von mir und ich gebe halt von einem in den anderen Arm die Tasse weiter. Und das ist ja etwas, wenn man es auf den ersten Moment sieht, wo man sich halt denkt, hey, wie hat er das gemacht? Das ist ja alles der gleiche Typ. Und solche Dinge erkläre ich jetzt einmal im Monat einfach auf TikTok als so kleines 2 bis 3 Minuten Video, wo ich kurz sage, so könnt ihr das nachmachen. Und dann kann man halt den Effekt kopieren. Das ist so ein bisschen die Idee.
Cool.
Ja.
Ja, angucken. Das lernen. Schön. Ist alles verlinkt unten in den
Shownotes.
Da sind auch alle anderen Links zu Werbepartnern und auch unseren ganzen Social Media Accounts. Und auch die Möglichkeit, also die ist ja nicht verlinkt, aber wenn ihr weiter runter scrollt, findet ihr sicherlich die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten und ihm 5 Sterne zu geben und ihn weiter zu empfehlen und zu folgen, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke für euren Support. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann.
Super, bis dann.
Ciao.